Wir kommen zu unserem Buchtipp und der widmet sich heute dem neuen Roman des Frankfurter Schriftstellers Martin Mosebach. Taube und Wildente heißt das Buch. Martin Maria Schwarz hat es für Sie gelesen.
Grausamkeit. Zuschauen, wie etwas Schönes zerfetzt wird.
Schon der erste Satz in Martin Mosebachs neuem Roman zündet. Mit ihm wird eine detaillierte Beobachtung eingeleitet, bei der nach allen Regeln der Katzenkunst eine Zikade von einer ebensolchen zerlegt wird. Es ist Ruprecht Dahland, eine der beiden Hauptfiguren, die diesem zerstörerischen Treiben auf einem Landgut in der Provence fasziniert zuschaut. Und damit ist eine motivische Spur gelegt, ein Versprechen gegeben, wenn man so will, das auch eingelöst wird, wenn es am Ende nämlich zu einer weiteren Vernichtung kommen wird, dieses Mal eines Kunstwerks. Kunst. Darum dreht sich vieles in diesem Roman, in dem eine sehr heterogene Gruppe von Menschen in der Provence aufeinandertrifft. Marjorie, die Besitzerin des Landhauses, Erbin einer bedeutenden Gemäldesammlung, der Verleger Ruprecht Dahland, mit dem sie in zweiter Ehe verbunden ist, ihre Tochter Paula samt Freund Max und Enkelin Nike, sowie Fritz Almendinger und Sieglinde Stiegle, beide Verlagsmitarbeiter von Ruprecht. Und noch einige andere Figuren mehr. Natürlich gibt es einen Konflikt, ohne den kommt kein Roman aus. Er entzündet sich daran, dass sich Marjorie und Ruprecht über ein Sammlungsstück zerstreiten. Es ist das titelgebende Gemälde Taube und Wildente, ein Tierstillleben aus dem späten 19. Jahrhundert. Während sie es für wertlos und altbacken hält, verteidigt er dessen malerische Qualitäten. Zuerst aus purem Trotz, bis er schließlich tatsächlich die besondere Feinheit dieser Malerei zu entdecken beginnt.
Man kann das Bild als Beschwörung reiner Körperlichkeit verstehen, in Abwesenheit von Farben. Man kann aber ebenso eine feine Farbigkeit darin entdecken, zart wie auf in der Sonne schillernden Insektenflügeln. Ein Zusammenklang, vergleichbar einer kaum hörbaren gläsernen Musik. Du kennst doch die Glasorgeln mit den verschieden gefüllten Gläsern, die beim Anstreichen spannungsvolle Akkorde hervorbringen, bis die Gläser fast zerspringen.
Es sind viele solcher Kunstbeschreibungen, auch Kunstwahrnehmungen, Kunstinterpretationen in diesem Roman zu finden und sie sind in ihrer Eleganz alle durchweg selbst von großer Kunstfertigkeit, Zeugen von Mosebachs tiefem kunstgeschichtlichen Wissen, werden auch dadurch spannend, dass gängige Kunstlehren wiederholt gegen den Strich gebürstet oder traditionelle Blickweisen in Frage gestellt werden, vor allem wenn es bei der Beurteilung von Kunst vor allem darum geht, ob sie den gerade anhebenden neuen Geschmack bedient oder nicht.
Ich frage mich, warum wir immer denjenigen besonders feiern wollen, der irgendetwas zum ersten Mal gemacht hat, schloss Ruprecht seinen Vortrag. Ist es nicht ebenso bemerkenswert und vom Menschlichen her gesehen vielleicht noch viel anrührender, wenn jemand etwas zum letzten Mal vollbringt? Und zwar nicht schwächlich, dekadent, blutlos, sondern im Vollbesitz aller Qualitäten, welche die Sache einstmals besessen hat. Der hier ist solch ein Letzter, der seine Vorgänger in den Schatten stellt. Aber es hilft nichts mehr. Auch der Beste kann die alte Kunst nicht mehr retten. Was für ein Schicksal.
Derlei bereichernde Reflexionen und Diskussionen über die Malkunst stehen aber nicht für sich, sondern sind eingewoben in das eigentliche Anliegen dieses Romans, der psychologischen Tiefenerkundung von menschlichem Handeln und Tun, zumal in Gemeinschaften, in der die jeweiligen Interessen auseinanderstreben und trotzdem alle gezwungen sind, das Gebilde aufrechtzuerhalten, mangels einer besseren Alternative oder dank tiefergehender Einsichten. So wird das auch ein Roman über Paarbeziehungen, in denen das eigentliche Liebesfeuer längst schwach geworden ist. Allen voran bei Ruprecht und Marjorie, die ihr Triebleben ausgelagert haben, das heißt mit anderen Romanfiguren verbringen. Auch bei zwei weiteren existierenden oder entstehenden Paarbindungen im Roman wird stets die Frage nach der bestmöglichen Beschaffenheit von Liebesbeziehungen durchgespielt und stets mit der Absage an die sentimentale oder romantische Liebe beantwortet, an deren Stelle die Vernunftbeziehung als die durchaus bessere Option tritt. Nicht nur Marjorie denkt so.
Das Leben war eben nicht übertrieben amüsant. Niemand lebte auf Dauer in den Verhältnissen, die er sich erträumt hatte. Damit fand man sich ab. Und wenn das gelang, dann konnte es ganz nett werden.
Von der Provence im Sommer, im ersten Teil des Romans, wechselt das Geschehen im zweiten Teil im Winter nach Frankfurt, in die großbürgerliche Wohnung von Ruprecht. Hatte der Streit um das Gemälde und die darauf folgenden Verwerfungen die Gruppe in Frankreich auseinandergetrieben, so findet sie sich hier, samt Taube und Wildente, nach und nach wieder ein und es beginnt ein zweites Kammerspiel. Zwar haben zwischendurch die Vorzeichen gewechselt, unter anderen Bedingungen werden sie aber in neuer Form gefestigt. Zu beobachten, wie sich das wieder zusammenfügt, ist nur ein Teil des Lesehochvergnügens, das dieser Roman durchweg bereitet. Er besticht zudem durch sein Facettenreichtum, es geht schließlich auch um altes und modernes Verlagswesen und das milde Licht, das er über Menschen in all ihren Trieben, Intrigen und Marotten ausbreitet. Und er endet in einem buchstäblich feurigen Finale, wo materieller Verlust zur Entlastung wird. Fast so wie beim Märchen vom Hans im Glück.
Martin Maria Schwarz empfiehlt den neuen Roman des Frankfurter Schriftstellers Martin Mosebach. Taube und Wildente ist bei DTV erschienen und kostet 24 Euro.
Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.